Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Zum zweiten Mal gilt ein HIV-Patient nach Angaben von Forschenden als wahrscheinlich geheilt. Der Mann wird der Londoner Patient genannt. Vor einem Jahr haben wir schon über ihn berichtet. Das Forschungsteam der Universität Cambridge berichtet jetzt im Fachmagazin The Lancet HIV von neuen Angaben. Die Anti-HIV-Therapie ist inzwischen 2,5 Jahre her und außerdem sei kein funktionsfähiges HIV-Virus mehr nachweisbar. Der Mann hatte zuvor eine spezielle Stammzellspende erhalten. Die Forschenden betonen, dass die Therapie sehr riskant ist und deshalb für die meisten Betroffenen nicht in Frage kommt. Geheilt von HIV, davon ist in der Forschung bisher erst einmal die Rede gewesen, beim sogenannten Berliner Patienten. Bei ihm ist seit 12 Jahren kein HIV-Virus nachweisbar. Bei ihm und beim Londoner Patienten wurde das Immunsystem durch eine Stammzelltherapie neu aufgebaut. Der Spender der Stammzellen hat eine seltene Mutation, die immun gegen das Virus macht. Eine Heilung der von HIV-Viren verursachten Krankheit AIDS ist bis heute grundsätzlich nicht möglich. Nicht, dass wir sitzen, ist unser Problem, sondern wie wir sitzen. Im Fachmagazin PNAS haben Forschende die Ergebnisse ihrer Beobachtungsstudie vorgestellt. Sie wollten wissen, warum der Mensch evolutionär betrachtet zwar darauf bedacht ist, Energie zu sparen, Sitzen ihm aber schadet. Dafür haben sie das Volk der Hadza in Tansania mit Geräten ausgestattet, die Muskelaktivität messen. Die Hadza sind traditionell Jäger und Sammler und leben heute noch so, wie Menschen früher gelebt haben. Die Aufzeichnungen zeigten, dass die Hadza körperlich zwar sehr aktiv sind, sich aber auch viel ausruhen, etwa 9 bis 10 Stunden am Tag. Damit entspannen sie sich genauso viel wie Menschen in den USA oder Europa. Allerdings sitzen sie dafür nicht auf Stühlen, sie knien oder hocken. Und genau das scheint entscheidend zu sein. In diesen Positionen sind die Muskeln immer ein bisschen aktiv. Wir dagegen benutzen unsere Muskeln nur zum Hinsetzen und wieder Aufstehen. Alternative Sitzmöglichkeiten, etwa Hocker, bei denen wir die Muskeln leicht anspannen müssen, könnten da möglicherweise helfen. Wenn uns doch Spenden glücklich macht, warum tun wir es dann so selten? Es könnte daran liegen, dass das Glück nur von kurzer Dauer ist. Zu dem Ergebnis kommt ein deutsches Wissenschaftsteam nach einem Experiment. Dafür wurden fast 300 Probanden vor die Wahl gestellt. Würdest du lieber 350 Euro an eine Organisation spenden, die Tuberkulosepatienten behandelt, oder 100 Euro für dich einstreichen? Danach wurde gelost. Die Probanden wurden dann gefragt, wie glücklich sie sind. Es zeigte sich, dass direkt nach der Verlosung diejenigen, in deren Namen gespendet wurde und die damit potenziell Leben retten konnten, glücklicher waren als die Geldgewinner. 4 Wochen später sah das aber anders aus. Dann fühlten sich die Gewinner glücklicher als die Spender. Dem Wissenschaftsteam zufolge ist der Zusammenhang zwischen prosozialem Verhalten, also dem Spenden, und unserem Glücksempfinden weniger eindeutig als bisher angenommen. Kurzfristig führt Spenden dazu, dass wir ein positiveres Selbstbild haben. Langfristig scheint die negative Erfahrung, einen Geldgewinn verpasst zu haben, zu überwiegen. Eigentlich gilt Empathie als sehr menschliche Eigenschaft. Das Mitfühlen mit anderen wurde aber auch schon bei Menschen, Affen und auch Ratten im Ansatz nachgewiesen. In einem neuen Experiment hat ein Neurowissenschaftsteam aus den Niederlanden Ratten auf die Probe gestellt. Dafür wurden die Tiere darauf trainiert, dass sie einen bestimmten Hebel betätigen und dann leckeres Futter bekommen. In einem zweiten Schritt wurde ihnen gegenüber ein Artgenosse gesetzt. Jedes Mal, wenn die Ratten jetzt den Hebel betätigten, bekam der Artgenosse einen leichten elektrischen Schlag und quiekte. Es zeigte sich, dass die Ratten trotz Leckerlis den Hebel entweder gar nicht oder viel seltener betätigten. Selbst als ihnen doppelt so viel Futter angeboten wurde, verzichteten sie. Erst bei einer dreifachen Portion ignorierten sie die Schmerzen der Nachbarratte. Die Forschenden sagen aber auch, dass es vielleicht nicht an Empathie liegt, sondern daran, dass die Ratten das Quieken des Nachbarn stört. Das Problem für Schildkröten scheint zu sein, dass Plastik zu gut riecht. Ein Wissenschaftsteam der Uni Florida hat in einem Experiment belegt, dass Schildkröten auf den Geruch von verrottetem Plastik stehen. Im Fachmagazin Current Biology schreiben sie, dass sie junge Karettschildkröten unterschiedlichen Düften ausgesetzt haben. Dafür wurden verschiedene Gerüche auf die Wasseroberfläche des Schildkrötenbeckens geleitet. Beim Geruch ihres Futters, Fisch und Garnelen, streckten die Tiere ihre Nase 3-mal häufiger aus dem Wasser als bei Kontrolldüften. Aber auch bei Plastik, so wie es im Meer vorkommt, also bewachsen mit Algen und Kleinstlebewesen, steckten sie die Nase oft aus dem Wasser. Die Forschenden seien überrascht gewesen, dass die Schildkröten genauso stark auf den Geruch von Plastik reagieren wie auf das eigene Futter. Bisher wurde angenommen, dass Schildkröten immer wieder Plastikteile fressen und daran sterben, weil sie es vom Aussehen her mit Futter verwechseln. Also zum Beispiel schwimmende Plastiktüten für Quallen halten. Heute geben wir gern Likes, wenn wir jemanden mögen. In der Steinzeit waren es Perlen aus Straußeneiern. Davon gehen Paläontologen der US-Universität Michigan aus. Sie haben 30.000 Jahre alte Eierschalenperlen analysiert. Die steinzeitlichen Schmuckstücke wurden im heutigen Lesotho im südlichen Afrika gefunden und gehörten einst einer Gruppe namens Kung San. Das Erstaunliche, die Kung San lebten in einem bergigen Gebiet. Strauße und die dazugehörigen Eier gab und gibt es dort nicht. Die Forschenden haben daraufhin das Strontium 87 in den Eierschalen analysiert. Damit lässt sich verorten, wo der Strauß herkam, der das Ei gelegt hat. Laut der Ergebnisse wurden einige Eierschalenperlen hunderte Kilometer weit transportiert. Das heißt, steinzeitliche Jäger- und Sammlergruppen haben offenbar soziale Beziehungen über riesige Distanzen hinweg gepflegt. Aber warum? Die Forschenden sagen, solche Netzwerke boten wohl Vorteile. So kam man an Infos über Nahrungsquellen, Wasserzugänge oder auch potenzielle Partner und Partnerinnen.
Deutschlandfunk Nova.